Hallo Leute, willkommen zum Nerdcast und willkommen zu, ja, man könnte es fast ein Late to the Party nennen. Wir haben es euch angekündigt vor Wochen, dass dieser Tag kommen wird, an dem wir eine Besprechung zu Hogwarts Legacy raushauen. Und wie immer ist, ja, man kann fast sagen, wie fast immer, der Kai. Hallo Kai.
Nein, ich bin heute nicht der Kai, ich bin heute der Ben. Ben Trüger.
Ja, stimmt, Ben Trüger, ja. Ja, und mein Charakter hatte den wunderschönen Namen Alfredo Magico.
Ja, in meinem steckt natürlich ein unfassbar schlechtes Wortspiel.
Ach wie. Das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Ja, ich sag mal, mein Name ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich, bevor ich es gespielt habe, herausgefordert wurde, dass man aber von mir jetzt auch einen, ich sag mal in Anführungszeichen, spektakulären Namen erwartet. Und eigentlich gab es erstmal nur Alfredo und ich habe halt überlegt, wie könnte Alfredo in der Wizarding World mit Nachnamen heißen. Und habe mir überlegt, aber Magico. Magischer geht's nicht.
Ja, das stimmt.
Außer ich vielleicht, wenn natürlich ich Magissimo genannt hätte oder so, dann vielleicht noch magischer, aber.
Ja, ich bin ja in die Welt gestartet, eigentlich mit der Absicht, ich bin mal so richtig evil, böse und deswegen auch der Name B. Trüger. Und dachte mir, ja, hier Haus Slytherin, ich bin mal so richtig fies und gemein. Und das ist schon ein Aspekt vom Spiel. Ich glaube, auf die Story wollen wir gar nicht so extrem eingehen hier, oder?
Ich glaube, auf die wollen wir gar nicht eingehen. Ich sag mal, es soll ja vielleicht immer noch Leute geben, genau, die auch zum jetzigen Zeitpunkt das Spiel selbst noch nicht gespielt haben, das aber noch vorhaben. Und den möchten wir. Wir werden natürlich über Mechaniken reden, wir werden über das reden, was aus unserer Sicht funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Da werden vielleicht auch mal minimale Spoiler mit drin sein, aber ne, ich denke mal, die Story, die lassen wir weitestgehend außen vor.
Genau, aber worauf ich hinaus wollte, also ich als eigentlich Mensch, der auch viel Spaß an Witcher hatte und an anderen Rollenspielen, die sich auch als Rollenspiele bezeichnen können, wurde ich hier so ein bisschen enttäuscht, weil letztendlich ist es in den Dialogen, ich sage mal zu 99,5% Pup egal, was man antwortet und wie man sich entscheidet, es läuft immer aufs selbe hinaus.
Ja, das stimmt allerdings. Da sprichst du aber schon mal einen interessanten Punkt an, weil ich habe selbst überhaupt nichts so in Richtung Rollenspiel erwartet, muss ich sagen. Ich habe eher so nach dem ein oder anderen Trailer, den ich gesehen habe, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir nicht alle Trailer angeguckt habe, aber so nach den ersten paar Trailern war eigentlich meine Einschätzung, irgendwie wird uns hier jetzt so eine Art, ja, quasi Zaubershooter verkauft, der irgendwie, ja, so tut, als ob er was anderes wäre. Ich würde mal sagen, ich habe halb recht gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also, was eigentlich so der Hauptaspekt und auch der spannendste Aspekt des Spiels für mich ist, ich bin noch nicht 100% durch mit der Story, auch das kann ich hier schon mal sagen, aber sag mal, wenn man so 20, 25 Spielstunden hat, hat man prinzipiell alles von den Mechaniken zumindest kennengelernt, um vernünftig darüber reden zu können. Und das ist eben auch das, was den Reiz für mich ausmacht. Nämlich die durchweg unterhaltsamen Kämpfe und auch den Entdeckungsdrang, den das Spiel wirklich jedes Mal wieder schafft, aufs Neueste zu triggern.
Ja, das auf jeden Fall. Ich sag mal, was das Spiel halt nicht so richtig gut hinkriegt, das ist jetzt nicht mal ein Kritikpunkt, den ich als Kritikpunkt sehe, aber es ist auch, sagen wir es anders. Ich sehe das schon als Kritikpunkt, der mich aber nicht stört, ist halt, ja, ich glaube, es haben sich ganz viele Leute, haben sich einfach viel mehr so in die Tiefe gehendes Harry Potter-artiges Erlebnis erwartet. Und da kann man schon mal so grundsätzlich sagen, das bietet das Spiel nur in Grenzen, und ich würde sagen, das bietet das Spiel auch nur so ein bisschen am Anfang. Also ich habe im Vorfeld jetzt zu unserer Aufnahme, habe ich mal so überlegt, wie sich das Spiel denn für mich angefühlt hat. Und das Spiel fühlt sich für mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du so eine Show schon mal erlebt hast, aber ich sag mal so, als die Movie World in Bottrop-Kirchhellen noch die Warner Brothers Movie World war, da gab's dann so eine Stunt-Show und solche Klamotten, und für mich ist das Spiel so ein bisschen so, als ob du quasi von der Bühne gerufen wirst und gefragt wirst, ob du denn nicht Teil von einem Stunt sein möchtest. So, du weißt eigentlich ganz genau, egal was ich da tue, ich werde nichts an diesem Stunt verändern. Alles, was passiert, das passiert, ob ich jetzt dazwischen stehe oder nicht. Aber letztendlich wird's alles so ein bisschen für mich gemacht, so als Kulisse. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich halt ganz genau checke, wie die Mechanismen funktionieren und so, ja, da bröckelt für mich diese Kulisse auch ganz stark.
Ja, das mit der bröckelnden Kulisse ist auch eine Sache, die ich schnell begriffen habe. Also jeder, der denkt, man ist hier Hogwarts-Schüler und so. Ich glaube, eigentlich ist man nur so ein Undercover-Geheimagent, weißt du? Jeder weiß das, niemand sagt es aber, weil es interessiert ja auch keine Socke, wenn man mal irgendwie 5 Tage und Nächte außerhalb der Schule verbringt. Also ich glaube, eigentlich sind wir gar kein Schüler. Das wird einfach nur so schauspielmäßig vollführt.
Aber damit fängt es halt wirklich schon an, und man muss sagen, diese bröckelnde Kulisse, die ich vorhin angesprochen habe, die ist sehr, sehr schön. Also gerade, ne, so Hogwarts zu erkunden, das macht schon mega Bock, aber man weiß halt auch irgendwann, weil ich sag mal, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich nur ein bisschen, Hogwarts, also das Schloss, das ist in Anführungszeichen, das ist ein Einwegschloss. Also eigentlich ist das nur dafür gedacht, dass du jede Ecke einmal erkundest und kennenlernst, weil wenn du an derselben Stelle, sag ich mal, du kommst an einer Stelle vorbei, wo Schüler gerade irgendwas ganz Abgefahrenes machen. So, was man so in Hogwarts erwarten würde. Was weiß ich, einer lässt irgendwie einen anderen schweben oder sonst was für Klamotten. Beim ersten Mal, wo du das siehst, ist das einfach Atmosphäre. Also selbst wenn du es nicht bewusst wahrnimmst, aber hey, das ist alles total klasse und cool, wie sie das inszeniert haben. Und wenn du zum 10. Mal an der Stelle vorbeigehst, denkst du nur, ach ja, das ist ja die Stelle, wo der Schüler schwebt.
Ja, also vieles ist mehr Schein als Sein in dem Game. Also ohne das jetzt direkt böse zu meinen. Zum Beispiel, man erfährt ja am Anfang eigentlich, das Spiel beginnt großartig, es beginnt actionreich. Also man erfährt direkt vieles über die Welt, wie die halt aufgebaut ist. Man kommt in die Schule, natürlich verspätet, und man steht gleich irgendwie so im Mittelpunkt. Aber in diesem großartigen, wunderschönen Speisesaal war ich nach dem Intro nie mehr drin.
ja, ich sag mal, da gibt es so einige Orte. Ne? Also es gibt ja wirklich ganz viele Orte, ne? Und deswegen passt das, glaube ich, mit dem Einwegschloss schon echt gut. Ne? Weil du hast ganz viele Orte, die lernst du, also du wirst einmal im Rahmen von irgendeiner Mission, sei es jetzt eine Hauptmission oder eine Nebenmission, wirst du da quasi hingelockt, möchte ich fast sagen, vom Spiel. Und ja, wie du schon sagst, also wenn du nicht danach noch irgendwie, was weiß ich, um einen der 1000 Sammelaspekte des Spiels zu komplettieren, nochmal alles abgrast, wirst du da auch nicht mehr hinkommen.
Ja, ging mir genauso. Also wie gesagt, man darf auf gar keinen Fall an das Spiel herangehen und denken, man ist der Hogwarts-Schüler, man hat einen geregelten Tagesablauf, wie man das vielleicht aus früheren Harry Potter-Spielen so ein bisschen kennt. Also man hat hier quasi einen komplett freien Tag, man kann prinzipiell tun und lassen, was man möchte. Wer aber diese Immersion möchte, ich bin Hogwarts-Schüler und habe da um die Uhrzeit den Termin, um die Uhrzeit den Termin, der wird da wahrscheinlich sehr, sehr schnell enttäuscht werden. Und auch abhängig von dem Haus, in das man gesteckt wird oder man sich selbst steckt, weil da hat man ja die freie Wahl darüber, spielt das letztendlich überhaupt keine Rolle, in welchem Haus man ist, außer in ein paar Dialogen, wo das mal aufgegriffen wird, dass manche Leute so eine Scheinantipathie haben, oh, hier ist Slytherin, haha, so hochnäsig und arrogant und sowas. Ist alles andere ja total pupsegal. Also die Quests laufen gleich ab. Da gibt es für mich keine fühlbaren Unterschiede.
Nee, also für mich genauso wenig. Und man muss sagen, ja, du hast es schon angesprochen, richtiger, also um mal zu verdeutlichen, inwiefern es keinen richtigen Unterricht gibt. Also wenn ich mal also vergleich das Spiel Bully oder Canis Canem Edit heranziehe, wo man halt ja wirklich so ein Internatsschüler war und auch wirklich bestimmte Stunden hatte. Man musste den Stunden auch nicht unbedingt beiwohnen, aber dann musste zum Beispiel auch dringendst aufpassen, dass während die Stunden laufen, dass du nicht von der Hallenaufsicht oder von der Pausenaufsicht es war ja keine Pausenaufsicht, schon so ne, die Fluraufsicht, dass die dich nicht erwischt und so weiter und so fort, gibt's bei Hogwarts alles gar nicht. Und es geht halt sogar so weit, also ich sag mal, die meisten Unterrichtsstunden, die finden eigentlich die sind quasi eine der Hauptmissionen, die man dann spielen muss, um die Story auch weiter voranzutreiben. So, und du hast ja gerade schon richtig erwähnt, so, es juckt auch in der Schule keinen, wenn du mal 5 Tage am Stück überhaupt nicht da warst. Ja, und mit der Unterrichtsstunde, die du dann durchziehen musst, wird dann halt auch 5, 6, 7, 8, 9, 20 oder 100 Tage gewartet, je nachdem, wie lange du halt Bock hast, diese Quest nicht anzunehmen. Und wenn du sie dann annimmst, dadurch, dass sie natürlich dann auch zu einer bestimmten Zeit stattfinden soll, weil ja hier Belichtung und so für die Zwischensequenzen alle irgendwie geplant sind, dann macht man es halt so, dass man in den Klassenraum kommt, sich dann in einen Zauberkringel setzt und dann einfach wartet, bis der Unterricht angefangen hat. Also nicht, bis er anfängt, sondern zu dem Zeitpunkt, wo man dann selber wieder in die Welt kommt, sind eigentlich alle schon in der Klasse und man neigt dann auch mal dazu, mal vom Boden aufzustehen und dann mal den Unterricht quasi einzuläuten.
Ja, es gab ganz absurde Momente. Also man muss sich das einfach mal so aus der Wirklichkeit vorstellen. Weißt du, du kommst als Schüler in den Klassenraum und da liegt dieser eine Schüler schon wieder rum, quasi wir. Du pennt da oder sitzt halt einfach da, tut sich an den Zehennägeln spielen oder irgendwas und irgendwann denkt er, ach, da sind sie ja, steht dann auf und dann geht das weiter. Ja. Schon ein bisschen absurd.
Das ist total absurd und vor allen Dingen, man kommt ja, das muss man ja vielleicht noch dazu sagen, man kommt ja als Fünftklässler, also im Abschlussjahr kommt man ja erst in die Schule. Das heißt, man ist halt nicht nur der Neue, sondern es fehlen einem quasi auch 4 Jahre so, ne, die man sich mit den Mitschülern irgendwie anfreunden oder hätte verfeinden können oder sonst was. Das Lustige ist aber, man hört ja immer mal wieder in Dialogen, wegen was für Kleinigkeiten sich da irgendwelche Schüler nicht grün sind und sonst was. Und dann kommt halt wieder der Aspekt, den du gerade schon erwähnt hast, du selber als der Neue kannst machen, was du willst und nichts wird dir übel genommen. Oh, bring mir bitte das wichtige Familienwappen aus der Gruft unserer Vorfahren. Hier, ich hab das Medaillon gefunden. Klasse, gibst du mir das jetzt auch? Nö, mach ich nicht. Das finde ich jetzt aber nicht nett von dir, aber ja, okay. Schönen Tag noch. Hä? Warte, so.
Ja, da gibt's immer wieder lustige Momente. Also gerade zu Anfang ist mir das so ein bisschen ganz merkwürdig aufgefallen, weil das natürlich auch erstmal mit der Erwartungshaltung gar nicht übereinstimmt. Also man denkt ja erstmal wirklich, okay, so ein bisschen Rollenspiel, man geht hier und man ist da mal so ein bisschen arschig. Aber wie gesagt, rein so von der Einstellung her, aus welchem Haus man stammt, spielt das genauso wenig Rolle wie die Entscheidungen, die man trifft. Und ganz witzig ist das auch immer gewesen, dass ich gehe mal da von der Ecke, nähere ich mich mal. Voldemort ist gegen uns ja einfach nur ein kleiner Fisch. Also, was ich für Leute und alles ermordet habe in den 25 Spielstunden, die ich gespielt habe, also das geht ja in die Hunderte. Alles Mögliche. Tierwesen, Schänder, alles Mögliche.
Vor allen Dingen erwartet das Spiel ja förmlich von dir, dass du das machst, ne? Weil das gehört ja auch zu einem Teil dieser ganzen Collectibles und so, die du einnehmen kannst, die du einsammeln, nicht einnehmen kannst, dass du zum Beispiel, ne, so das fängt dann immer langsam an, ne, du musst von der und der Gegnerart, ich sag mal, 10 platt machen. Dann kommt als nächstes, du musst von der Gegnerart 20 platt machen. Dann kommt, okay, als nächstes musst du 50 von denen platt machen. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das beendet haben, haben wir schon 80 dieser Gegner platt gemacht. Und dann kommt irgendwann als letztes irgendwie mach 100 oder 120 oder weiß nicht, wie viele Gegner davon platt. Also, ja, also eigentlich rottest du da irgendwie ganze Lebensweisen aus in dem Spiel. Aber hey, du bist ja der freundliche Neue und ne, du musst ja auch gucken, dass du mit dem Schulstoff nachkommst. Also, ich sag, ja, da kann man schon mal Mitleid haben.
Ja, und wenn es dann Richtung Schulstoff mal kommt, besteht er ja meistens auch daraus, dass man ein, zwei kleine Aufgaben löst und dann am Ende wieder neuen Zauber lernt. Das sind auch in der Regel Zauber, die man aus den Filmen oder Büchern kennt. Bücher bin ich mir nicht sicher, habe ich nämlich nie gelesen, aber zumindest aus den Filmen kennt. Auch die Soundkulisse kennt man teilweise aus den Filmen, auch so ganz diesem ganz berühmten Soundeffekt, den man immer einspielt, wenn irgendwie ein neuer Raum betreten wird oder so. Also das mag ich einfach total gerne. Diese magische Welt, die einem präsentiert wird, die ist nämlich wunderschön. Also sowohl visuell als auch audiovisuell. Die Vertonung im Deutschen ist großartig. Da gibt es nichts zu meckern dran. Und wenn man die Schwachpunkte, die wir jetzt genannt haben, übersteht oder es begreift, dass das Spiel eben kein vollwertiges Rollenspiel und oder Rollenspiel-Light eher ist, dann offenbart sich einem auch diese Spielwelt und man hat auch Spaß daran, mal 5-6 Tage am Stück irgendwo durch die Lande zu streunern und einfach kleine Rätsel zu lösen. Da stehen an Wegesrand teilweise irgendwelche Pflanzen, die einen anquaken. Da hat es mir sehr viel Spaß gemacht, einfach da mal stehen zu bleiben und mir das minutenlang anzugucken.
Richtig, richtig. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber man wird sich's denken können, die Tierwesen spielen natürlich auch eine nicht unwesentliche Rolle. Und auch die, ne, die haben zwar so ihre eigenen Bauten, nennt man's Bauten, ihre eigenen Zuhause. Und ich sag mal, das ist halt auch echt sehr, sehr drollig. Wie heißen die einen? Knuffelpuffs oder?
Knuddelmuffs.
Knuddelmuffs, so. Genau, so ähnlich, ja. Und ich sag mal, die finde ich ja so goldig. Oder die Mondkälber mit ihren riesigen Augen und eigentlich völlig lächerlichen Proportionen. Aber das sind einfach so süße Dinger bei. Sind auch nicht so süße Tierwesen bei, also alles so, aber die sind auf jeden Fall auch dabei und wie du schon sagst, also wenn man sich auf diese Welt einlässt, ich habe ja vorhin so ein bisschen diese Kulissenhaftigkeit hervorgehoben, aber auf der anderen Seite, ne, wenn ich mich jetzt, was weiß ich, in irgendeinem Freizeitpark oder sonst was, wenn ich da durch die Western-Kulisse laufe, ja, dann steht's ja auch mir frei, ob ich mich jetzt irgendwie voll westernmäßig fühlen will oder ob ich das die ganze Zeit so analytisch da sehe ich ja, da ist ein Scharnier, das gab's doch im Western gar nicht, das ist doch nur eine Kulisse. Ja, klar. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kulisse. Und der Punkt, den du gerade noch erwähnt hast mit dem Unterricht, den möchte ich auch nochmal aufgreifen, weil ich finde den richtig vorteilhaft. Ich habe nämlich echt ein Stück weit befürchtet, oh Gott, nein, jetzt gehen die uns ständig mit Unterricht und irgendwelchen Minispielchen und so auf die Nerven und irgend so ein Kram. Aber überhaupt nicht. Wie du schon gesagt hast, ne, man hat am Anfang, wenn man so einen Zauber oder so lernt oder irgendeinen Trank mischen muss oder was, hat man einmal so ein Mini Spielchen und danach legt man das auf irgendeinen Button und kann dann mit einem Knopfdruck das wieder abrufen, was ich auch gar nicht verkehrt finde, ne? Weil ich sag mal, zum einen wird es dadurch natürlich wesentlich zugänglicher, weil wenn ich mir überlegen würde, man müsste ja ein ganz anderes Spiel machen, wenn ich jetzt irgendwie stundenlang diesen irgendeinen Zauber üben müsste oder noch schlimmer, wenn ich dieses Minispielchen, was ich durchführe, um einen Zauber zu erlernen, wenn ich das jedes Mal machen müsste, wenn ich diesen Zauber wirken will. Oh Gott,
also ich glaube, dann wäre ich nicht über die erste Spielstunde hinweggekommen.
Nee. Und man muss sagen, in den meisten Unterrichtsfächern ist es so, du hast halt so diese Einführungsstunde, wo du dann den Lehrer kennenlernst und das Fach und alles und so. Und die zweite oder dritte, ich weiß es gar nicht. Ne? Also das ist halt auch wirklich nicht in irgendeinem Stundenplan festgehalten, sondern wie die Story es gerade braucht, wird dir halt irgendein Unterrichtsfach vor den Latz geknallt. Und was ich cool finde, ist, dass dann in diesen Unterrichtsstunden, da hat man dann quasi wie so eine Art Montage, wo man dann einfach sieht, ja, so ist der Unterricht dann die ganze Zeit irgendwie abgelaufen, und dann ist das Ganze auch noch stromlinienförmiger. Dann hat man gar nicht mehr diese große Interaktion, wie man die vorher noch mit dem Lehrer hatte, sondern dann ist es wirklich nur noch, man muss dann nach dem Unterricht den Lehrer nochmal anquatschen, der sagt einem so, hier hast du jetzt den Zauber, und wo vorher immer noch gesagt wurde, oh, du kannst den ja nochmal an der Figur ausprobieren, und wenn man das dann gemacht hat, hat man dann noch irgendwelche Kommentare geerntet. Bei der zweiten Stunde ist das schon völlig scheißegal. Also wenn man mit der Figur dann freiwillig nochmal irgendwas veranstaltet, dann wird das von dem Lehrenden oder der Lehrenden dann auch entsprechend kommentiert. Aber wenn man es nicht macht, juckt es halt auch keinen.
Ja, das stimmt schon. Und anfangs war ich auch ein bisschen, ja, enttäuscht ist das falsche Wort. Also ich habe eine falsche Erwartungshaltung gehabt, dachte mir, okay, Hogwarts ist eine Open World, die ist im Vergleich zu anderen Spielen, also wenn man einfach so einen ganz Oberflächenwert Quadratkilometer nimmt, relativ klein und kompakt. Mhm. Und man will zum Beispiel einfach nach Hogsmeade gehen. Am Anfang macht man das ja zu Fuß und dachte ich mir, okay, das ist ja gar nicht so weit, einfach da vorne um die Ecke, da sind wir da. Mhm. Aber nee, das hat mich erstmal komplett deutlich verlängert, den Weg, weil ich überall stehen geblieben bin und mir so diese kleinen schönen Details angesehen habe. Und das hatte ich auch nach mehreren Spielstunden noch. Also nicht immer, aber manchmal hatte ich so, ach komm, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer, weil Zeitdruck hat man ja eigentlich auch nie hier in dem Spiel. Und ich bleib mal da stehen, und die Begleitung, die wartet auch da vorne auf dich. Also die wartet auch stundenlang da auf dich, jo, bis du dann mal wieder nachkommst. Und dann gucke ich mir hier an und dann sammle ich da noch ein paar Dinge für Zaubertränke ein, die so am Wegesrand liegen. Und ach guck mal, da vorne hoppelt ein Tierwesen über den Weg oder sowas. Also das sind so kleine Sachen, die haben mir sehr viel Spaß bereitet.
Das stimmt. Wobei das Spiel da auch einen Fehler macht, dass wenn du dich dann doch zu weit, gerade während so einer Mission, zu weit von der Person entfernst, mit der du da gerade rumläufst, dann wirst du aber auch knallhart von dem Spiel ausgebremst. Dann wird aber auch direkt gesagt, so hier, du verlässt gerade das Missionsgebiet, kehr mal schnell wieder zurück. Oder das kann dir halt auch passieren, wenn du an die nicht natürlichen Grenzen der Spielwelt kommst. Auch dann kann das durchaus mal passieren. Und nicht natürliche Grenzen der Spielwelt kann zum Beispiel auch heißen, ich wollte, weiß ich gar nicht, über irgendwelche Berge oder so drüber fliegen. Wahrscheinlich hätte es mir gar nicht gelingen dürfen. Es ist mir aber gelungen. Ja, und dann habe ich halt auf einmal auch irgendwie wieder da diese Meldung gekriegt, wo ich gesagt habe, ja, aber was denn los? Und da muss man halt sagen, das ist mir natürlich, ne, weil wir reden halt immer noch von einem Harry Potter Spiel. Von daher kriegt man natürlich im Spielverlauf auch einen Besen. Und das ist mir natürlich auf dem Besen passiert. Und der Besen, da sind wir ja auch so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Aber ich sag mal, also man kommt mit dem Besen klar, aber der hat, ich habe mit dem Controller gespielt. Ja, der hat schon echt seine sehr, sehr zickigen Momente, und in so einem Moment, wo man dann quasi auf einmal ganz schnell in die andere Richtung fliegen soll, aber auf der anderen Seite irgendwie auch noch blockiert wird, weil man ja in die und die Richtung jetzt nicht fliegen soll, das hat die Sache nicht einfacher gemacht.
Ja, da kommen wir auch noch zum wichtigen Punkt, gerade der Besen. Du hast ja auch schon gesagt, du hast mit dem Controller gespielt, an der Konsole, und ich am PC mit Tastatur und Maus. Und da funktionierte die Besensteuerung sehr gut. Also um die mal kurz zu erklären für alle Leute, die das noch nicht gespielt haben, spielen wollen, das steuert sich wie ein Hubschrauber. Also das Ding bleibt eigentlich an einer Stelle stehen, wenn man nichts tut, und kann dann an einer Stelle, an derselben Stelle auch hoch und runter, vorwärts, rückwärts und auch so ein bisschen seitlich eben das Ganze manövrieren. Das bedarf schon ein bisschen Übung, und wenn man weiß, wo die Tasten sind in Kombination mit der Maus, lässt sich das wunderbar steuern. Ich hab's mir danach aber auch auf dem Steam Deck angeguckt und da auch mal so ein bisschen herum experimentiert, und dann konnte ich auch nachvollziehen, was du meinst, dass die Störung schon sehr speziell ist, gerade auf dem Gamepad, aber auf der Tastatur hatte ich keine Probleme damit.
Ja, also auf dem Controller ist es wirklich, ist es halt leider nicht, ne? Also wenn es jetzt so eine Hubschrauberstörung wäre, ja schon am sinnvollsten, weil du ja mit dem Besen halt auch auf einer Stelle fliegen kannst. So, wäre es das gewesen auf dem Controller, wäre ich super happy gewesen, aber es ist irgendwie so eine ganz komische Konstellation, wo du dann auf dem einen Stick dann ja nach oben und unten fliegst, aber gleichzeitig auch noch die Blickrichtung rechts und links änderst, und du musst die auch ändern, weil eben die Kamera nicht hinter dir irgendwie festgeklebt ist. Das heißt, wenn du eine Kurve machst, musst du halt die Kamera mit der Kurve auch mitlenken, weil ansonsten machst du das Flugmanöver trotzdem. Du siehst dann halt nur nicht mehr, wo du hinfliegst. Also das ist schon, ja, wie gesagt, auf dem Controller ein bisschen knifflig, aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Und ich muss sagen, es macht halt auch mega Spaß, wenn du einfach nur frei rumfliegst oder so, ist es überhaupt kein Problem. Das Einzige, wo ich es ein bisschen spaßbefreiter fand, war dann so ein bisschen bei den Herausforderungen, die du da machen musstest, bei diesen Rennstrecken, die du dann auch in einer gewissen Zeit schaffen sollst. Wenn man da so ein bisschen Übung hat, kriegt man die auch alle problemlos hin. Aber ja, wie gesagt, das war so ein bisschen frickelig, aber hat einfach trotzdem Spaß gemacht. Und wo wir gerade beim Besen sind, es gibt glücklicherweise, also aus unserer beider Sicht, weil wir in diesem Sport einfach nichts abgewinnen können, gibt es kein Quidditch im Spiel. Juhu!
Ja, ich glaube, mit der Steuerung wäre Quidditch auch wieder echt ätzend zu spielen gewesen. Also ich glaube, da wäre es sehr frustrierend geworden, und vermutlich hat man das auch genau aus dem Grund weggelassen, weil denen bewusst geworden ist, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Bin ich aber wirklich nicht traurig drum. Man hätte es natürlich vielleicht optional machen können, wenn es denn mit der Steuerung irgendwie vereinbar gewesen wäre. Ist es meiner Meinung nach nicht. Und wir haben ja schon diese hier, jag die Ballons und bring die zum Platzen Quests irgendwie ziemlich genervt, weil die ja auch schon so ziemlich an das am nächsten rankommt, was irgendwie Quidditch auch ausmacht, und da irgendwie Gas geben, da irgendwie Zeiten, das ist wie so ein Rennen auch, und das ist nicht so ganz meins gewesen.
Ja, wobei man sagen muss, dass sie offensichtlich Quidditch zu einem ziemlich späten Zeitpunkt erst aus dem Spiel genommen haben müssen, weil einfach sehr viele Quidditch-Referenzen in dem Spiel sind. Es gibt teilweise Quizfragen, die sich auf Quidditch beziehen. Wenn man so durch die Spielwelt fliegt, man sieht Quidditch-Übungsplätze an allen möglichen Ecken und so. Also man merkt schon, es war nicht der ursprüngliche Plan, Quidditch wegzulassen. Und der einzige kleine Story-Spoiler, den ich jetzt an der Stelle, weil er da einfach gut hingehört, reinbringe, ist die Ausrede, mit der man Quidditch halt ausfallen lässt, ist, dass man halt sagt, oh nee, es wären ja im letzten Jahr irgendwelche Muggel bei irgendeinem Spiel verletzt worden. Und deswegen hat man entschieden, dass dieses Jahr kein Quidditch gespielt wird.
Ja, ja, also die dämlichst mögliche Option, um sowas dann ausfallen zu lassen. Aber
ja, klar. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, im Spiel, du hast ja schon gesagt, man lernt ganz viele Zauber, teilweise aus den Büchern bekannt. Ich glaube sogar, die man lernt, sind alle aus dem Buch bekannt. Ich glaube, der einzige, den es im Buch gar nicht gibt, ist der komische Basiszauber, den man hat. Also der irgendwie auch gar nicht erklärt wird. Aber und man muss halt auch überlegen, also Quidditch darf nicht gespielt werden, weil es ist ja letztes Jahr ein Muggel verletzt worden. Ja. Ich sag mal so, also ja, ich glaube, wir wollen da auch nicht auf Details eingehen. Aber sagen wir mal, man kann in dem Spiel durchaus Sachen erlernen, die in den Filmen völlig tabu sind, die man auf gar keinen Fall anwenden darf. Und man kann mit denen um sich werfen, als wären das Bömsken, und keinen interessiert's.
Ja, mal abgesehen davon, welche Muggel sollen denn da zu Schaden gekommen sein? Also in der Regel sind ja gar keine Muggel da anwesend. Einzige, was da drumherum so unterwegs ist in der näheren Umgebung, sind irgendwelche Leute, die Tierwesen hier entführen. Und um die ist es ja auch sowieso nicht so schade dann.
Ja, vielleicht waren die gut versichert. Die Wilderer.
Das kann sein.
Aber ja, das ist schon, wie gesagt, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Selbst für eine magische Welt, sage ich mal. Also, ne, weil das ist natürlich der große Vorteil, den das Spiel hat. Ne, man kann natürlich jeden Quatsch machen. Eine Schnellreise, die man dann hier mit den Flohflammen argumentiert. Und man kann sich halt den Weg anzeigen lassen zum nächsten Ort, zum nächsten Missionsziel und so. Kann man alles machen lassen, ohne irgendeine Logik zu zerstören, weil hey, wir sind in der Zauberwelt. Also.
Ja, wo wir gerade bei dem Schnellreisesystem sind, hier mit den Flohsamen, das Ding ging mir ja unfassbar auf die Nüsse. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als die Entwickler es auch erkannt haben und dann weitgehend abgestellt haben vor kurzem. Das war das größte Nervmoment immer, weil ich habe mich teilweise zu Tode erschrocken. Man portet irgendwo hin oder man läuft zufällig an diesen Dingern vorbei. Da ist ja halt so ein Kopf, so ein magischer Kopf dran. Und die quasselt dich halt plötzlich immer an. So, huhu, na, früher war das Reisen ja ohne Flohsamen viel schwerer, weißt du. Und das hört man so irgendwie alle 20 Minuten irgendwie fünfmal, wenn man da vorbeiläuft. Und teilweise, wenn man irgendwo sowieso gerade am Achten ist drauf, ob man gleich angegriffen wird. Und da ist es mir passiert, dass das Ding mich von rechts anquatscht, ich mich so ganz hektisch rumdrehe und einfach so ein Zauber dahin wirke, weil ich einfach dachte, das wäre ein Gegner. Und dann dachte, boah, du blöde Kuh schon wieder.
Ja, ich muss sagen, dass das Absurdeste an diesen Portalen, finde ich ja, dass die ja teilweise in Privathäusern drin sind.
Ja, ja.
Und ich sag mal, jetzt könnte man meinen, naja gut, wenn in so einem Haus mit 6 Zimmern so eine Station ist. Nee, wir reden von Dingern, also die haben den Namen Haus fast nicht verdient. Das ist quasi ein Zimmer mit Dach und irgendwer hat sich dann doch gedacht, hey, es wäre doch eine schlaue Idee, da jetzt noch so ein Reiseportal reinzupacken. Zumal das ja dann auch für die Leute, die in diesem Haus wohnen, bedeutet, dass sie ständig irgendwelche fremden Leute in der Bude haben. Also,
ja, das hat ja auch zu so ganz verrückten Sachen geführt. Also auch da nochmal ganz leichte Spoiler. Man muss für eine Person irgendwann so Statuen einsammeln und die sind überall verstreut. Und da kommt es genau zu demselben absurden Moment wie eben auch bei den Unterrichtsstunden. Nämlich, man wartet einfach bei denen in den Häusern, weil die kannst du nur nachts einsammeln und hockt sich dann da auf dem Boden, spielt sich wieder an den Zehen und wird dann irgendwann mitten in der Nacht, ja, steht man dann auf, alle Leute sind da am Essen kochen und machen ihr Familiengespräch. Während ich dann diese Statue einsammle, die ganze Familie noch ausraube, sämtliche Kisten plündere und dann einfach zum Vordereingang rausspaziere.
Richtig, richtig. Und ein nicht zu unterschätzender Aspekt, den wir bisher noch nicht besprochen haben, ist, man läuft da ja auch nicht rum wie ein halbwegs normaler Mensch oder ein halbwegs normaler Hogwarts-Schüler, sondern ein ganz, ganz großes Kernelement dieses Spiels ist, dass man ständig neue Klamotten findet. Also das ist quasi so, ne, neben so ein paar Besenstielen und so, ist das so das Hauptloot, was man in dem Spiel findet, sind Anziehsachen, die so in 3, 4 verschiedene oder sind es 5? Oder 6, auf jeden Fall in verschiedene Kategorien eingeteilt sind. Und ich sag mal, man hat scheinbar selber auch sehr schnell erkannt, dass man sehr schnell sehr, sehr lächerlich aussieht. Also noch lächerlicher als in normalen Rollenspielen, wo man ja auch immer so ein bisschen so hat, ja verdammt, will ich jetzt cool aussehen oder will ich die neue Rüstung mit den coolen Werten haben? Also das haben sie bei dem Spiel halt wirklich auf die absolute Spitze getrieben. Aber deswegen kann man auch von Anfang an transmogrifizieren, also für denen das nicht sagt, das heißt halt einfach, dass man den Sachen, die man anhat, dass man denen einen Look von einem anderen Gegenstand, den man mal gefunden hat, verpassen kann. Ohne aber die Werte dieser Rüstung dann zu verlieren. Haben sie leider bei dem Spiel auch ein bisschen, ja, ich kann es nachvollziehen, aber haben sie auch ein bisschen ärgerlich gemacht, weil ich habe gerade erwähnt, man findet sehr, sehr, sehr oft Sachen und die sind auch sehr, sehr, sehr oft besser als das, was man gerade selber trägt. Das heißt, man wechselt ständig die Klamotten und dieses Transmog-Feature muss man dann jedes Mal aufs Neue einsetzen, zumindest wenn man einen bestimmten Look beibehalten will. Und ja, da wäre es zumindest cool gewesen, wenn man einfach optional die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, ey, den Look will ich haben, egal welchen Ausrüstungsgegenstand ich jetzt anwende.
Ja, das ist mir mal passiert, da habe ich das auch vergessen nochmal herzustellen und bin dann einfach so ein bisschen blind weitergelaufen. Mein ursprünglicher Charakter, wie gesagt Slytherin, der ist überwiegend schwarz gekleidet gewesen und irgendwann habe ich so einen schwarzen Trenchcoat-ähnlichen Anzug gefunden. Den fand ich sehr cool und dann hatte ich auch quasi alles so ein bisschen auf schwarz gebürstet, habe dann irgendwann eine neue Kappe bekommen und habe die nicht direkt ausgeblendet und bin dann in eine Zwischensequenz gegangen und habe dann gesehen, was für einen bescheuerten Hut ich da drauf anhatte, also der irgendwie so komplett orangefarben war und dann zum Rest überhaupt nicht gepasst hat, also dass man nicht ständig ausgelacht wird von allen Charakteren, die da so rumlaufen. Das wäre doch so ein Feature, das fehlt.
Ja, und ich muss halt sagen, also für ein Spiel, das wirklich so viel Wert auf Klamotten legt und das kritisiere ich gar nicht. Ne? Also ich fand das ein lustiges Feature und ich bin sowieso jemand, der seine Charaktere ständig irgendwie neu anpasst und so. Also ich habe da so viele verschiedene Looks in dem Spiel gehabt, gar kein Ding. Aber was ich halt noch cool gefunden hätte, damit einfach auch bestimmte Sachen besser zusammenpassen, wäre halt auch ganz schnöde gewesen, dass man Farben auswählen kann. Also man hätte ja jetzt nicht irgendwie so den ganzen Regenbogen zur Auswahl stellen müssen, aber wenn man vielleicht zumindest gesagt hätte, ey, was weiß ich, wir haben 5 Kleidungsfarben und zwischen denen kannst du auch immer wechseln, ne, so, weil dann, weil teilweise hat man ja, also so ging es mir zumindest, habe ich zum Beispiel irgendeinen bestimmten Look nur deswegen gewählt, wegen der Farbe, die er hatte. Also, ne, jetzt irgendeinen Mantel zum Beispiel. Eigentlich den Mantel fand ich gar nicht so cool, aber der hat halt farblich gut zu dem Rest gepasst, also habe ich halt den Mantel genommen. Hätte ich jetzt irgendeinen Mantel nehmen können oder einfach die Farbe auswählen können, wäre das halt wieder eine andere Sache gewesen.
Ja, also wir haben es ja schon angedeutet, man ist ja in dieser Welt nicht nur der größte Zauberer, sondern auch der größte Mörder und auch der größte Dieb. Also was ich da den Leuten alles aus den Gebäuden rausgeschleppt habe, das interessiert auch keinen. Also du läufst an denen ihrem Tresen vorbei, die sagen dann mal kurz, ha, du kannst aber nicht lang. Aber gehst du trotzdem lang, weil interessiert letztendlich trotzdem keinen und gehst dann hinten in ihre Gemächer und da stehen so ein paar Truhen rum. Manchen Truhen kann man sich halt nur auf eine bestimmte Art und Weise nähern, weil die sich sonst nicht öffnen lassen, aber letztendlich wird alles geplündert.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und wo du jetzt gerade bei Truhen bist und nur auf eine besondere Art öffnen, es gibt natürlich auch noch Schlösser, die man knacken muss. Da lernt man dann im Spielverlauf auch so einen Zauber und der hat so ein kleines Minispiel gehabt, wo ich sagen muss, also ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht genau erklären, das sollen die Leute schon für sich selbst entdecken. Aber ich muss sagen, ich fand das Minispiel, man hätte es seltener einsetzen können, um es mal nett zu formulieren, aber es hat mich irgendwie trotzdem nicht genervt, weil die Entwickler, also zumindest für mich, was ganz Schlaues oder Essentielles ist denen gelungen. Die Freude, wenn ich mal wieder gesehen habe, oh, das ist mal wieder ein Schloss mit einer Stufe, die ich öffnen kann, diese Freude hat einfach das Genervtsein von dem Minispiel total überwogen.
Ja, die Minispiele sind aber auch nicht diese richtig ärgerlichen Minispiele. Ja, die sind manchmal lästig, auch so wieder so ein Minispiel, aber die sind ja auch, selbst wenn man eigentlich keine Ahnung hat, was man da tut, in wenigen Sekunden gelöst. Also das sind keine Minispiele, an denen man sich jetzt irgendwie minutenlang beschäftigt.
Nein, nein, also ich sag mal, also in dem Fall der Schlösser ist das so eine kleine, also mit, und jetzt wirklich mit ganz großen Anführungszeichen versehen, eine kleine Geschicklichkeitsaufgabe, die man da erfüllen muss. Also nicht mehr, nicht weniger.
Das ist ja noch übertrieben ausgedrückt.
Deswegen sage ich ja, ne, mit den größten Anführungszeichen der Welt. Also, ja, aber wie gesagt, aber ich fand es auf jeden Fall in Ordnung. Nur, was mich, also so, wo ich einfach so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war genau das, was du gerade gesagt hast. Also es sind ja wirklich wirklich Minispiele und ne, die fordern halt jetzt auch nicht groß was. Ja, und das Das kann man natürlich zum einen als Argument nehmen, um sie dann drin zu lassen, weil man sagt, ey, die sind doch so klein, die stören doch jetzt eh keinen. Oder man könnte sie halt als Argument nehmen, dafür sie rauszulassen, weil man sagt, ja, mal ganz ehrlich, wenn sie so wenig vom Spieler fordern, dann können wir sie eigentlich auch ganz rauslassen. Ne?
Ja.
Ich hätte es einfach schlauer gefunden, weil mit den Zaubern haben wir ja schon ein Beispiel. So, man hätte uns ja einmal, wenn man eine neue Stufe freischaltet, dieses Minispiel nochmal machen lassen können und danach den bekannten Knopfdruck.
Ja, so eine Übungstruhe. Hier, guck mal, Lehrer erzählt dir, ja, ich kann dir jetzt einen neuen Zauber beibringen, beziehungsweise einen neuen Trick, wie du Kisten öffnest. Hier steht eine Übungstruhe, öffne die mal, kriegst das Minispiel wie bei den Zaubern, danach ist die Sache erledigt. Fände ich auch besser, aber wie gesagt, sie nerven auch nicht. Also,
nein, also sie sind weniger nervig als die Portale, das definitiv.
Oh ja, also Portale, also boah, ging mir die auf den Keks. Ja, ich habe jedes Mal geflucht, wenn das Ding mich wieder angequatscht hat. Ja, doch im Deutschen noch so eine nervige Stimme immer wieder so und immer einen so freundlich begrüßt, dass man fast irgendwie so passiv-aggressiv wurde darauf.
Das ist, glaube ich, das. Ich glaube, die Stimme ist gar nicht so schlimm, aber die ist einfach so aggressiv freundlich, ja. Dass man dadurch schon irgendwie sich angegriffen fühlt. Also.
Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt hat es mir auch Spaß gemacht, zu schleichen und Gegner so von hinten so heimlich auszuschalten, also sich quasi so zu tarnen und so. Das ist eigentlich eine Komponente, die ich in Spielen immer total doof finde, wenn ich einfach irgendwo reinstürmen kann, so tada, da bin ich und jetzt kommt doch alle zu mir. Aber hier macht das auch mal Spaß, doch ein bisschen ranzuschleichen, weil da auch jetzt auch irgendwie keine größere, schlimmere Mechanik dahinter steckt. Also eigentlich sind die NPCs, die Mobs, nenne ich sie mal, derart dämlich, dass einem auch nie, also dass denen auch nie auffällt, dass man da ist.
Nee, also da muss man sagen, gerade bei solchen Mechaniken auch, da merkt man halt auch ziemlich, dass die Zielgruppe einfach eine Mainstream-Zielgruppe ist. Ne? Also du hast es ja schon eingangs erwähnt mit Rollenspiel Light. Also ich sag mal, Light kannst du eigentlich in einem Spiel fast überall dran knallen. Ne? Und triffst quasi keinen Falschen damit. Wobei man dazu sagen muss, das Spiel hat ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also man kann sich ja auch schwerer stellen, wenn man unbedingt möchte.
Ja, das stimmt, ja. Genau.
Also von daher, ich habe es jetzt, ich glaube, auf normal oder so gespielt. Also irgendwie mittlerer Schwierigkeitsgrad halt. So, ja, man wird manchmal ein bisschen gefordert. Man greift, man beißt auch durchaus mal ins Gras. Aber ja. Es gibt jetzt nichts, wo man sagen würde, oh nein, an dieser Stelle kann ich doch gar nicht vorbeikommen. Also außer, und das muss man halt auch noch dazu sagen, man selbst levelt, die Gegner haben halt auch einen gewissen Level. Und ja, okay, wenn ich mich jetzt mit Level 10 an einen Level 30 Gegner wage, dann habe ich eine sehr hohe Chance, diese Interaktion nicht zu überleben. Ich habe allerdings auch eine Chance, sie zu überleben. Das dauert halt dann nur sehr, sehr lange, weil ich sehr, sehr wenig Schaden mache, diesen Gegner irgendwann einen Platz zu kriegen und der Gegner im Gegenzug, ne, wie man das sage ich mal, und das wird der einzige Vergleich in dieser Besprechung sein, versprochen, wie man das auch so Souls-like spielen kennt, ne, dass halt so ein Gegner einen auch gerne mal mit ein oder maximal zwei Hits platt macht, wenn er im Level entsprechend über einem steht. Das kann einem halt auch durchaus mal passieren, aber man hat die Möglichkeit und ich sag mal, wenn man denkt, ey, ich bin gut ausgerüstet, die Zauber sind irgendwie cool, ja, dann kann man sich auch mal ganz problemlos an Gegner wagen, die ein paar Level über einem sind. Nur, wie gesagt, sollte man in Grenzen halten, es sei denn, man sucht halt die Herausforderung. Ne? Dann kann man das durchaus machen. Und ich muss auch sagen, was ich sehr geil finde, du hast ja schon erwähnt, die Spielwelt ist relativ klein, aber die ist ja noch mal so ein bisschen in so zwei Teile unterteilt. Aber grundsätzlich von der Theorie her kannst du ab dem Moment, wo du das erste Mal so richtig in die Open World entlassen wirst, kannst du die komplette Spielwelt bereisen. Also da
gibt's, klar.
Wie gesagt, außer sehr mächtiger Gegner oder so, gibt's keinen Grund, das nicht zu tun. Ja, und wie du schon sagst, im Zweifelsfall selbst an den sehr mächtigen Gegner, wenn man möchte, kann man sich halt an denen vorbeischleichen. Ne? Also an vielen zumindest jetzt, vielleicht nicht an jedem. Und ich muss sagen, das haben sie auch ganz pfiffig gemacht, weil so das Verbindungsstück, sage ich mal, zwischen dem einen Teil der Map und ich sag mal so ungefähr dem letzten Drittel ungefähr, ja, da kann man auch nicht einfach so mit dem Besen lang, also da muss man tatsächlich zu Fuß lang. Das gehört irgendwann auch zum Teil einer Mission, aber so spiele ich Open-World-Spiele nicht, dass ich bei sowas auf Missionen warte, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich das auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das will, und das hat alles super funktioniert. Und da das Spiel auch mit Schnellreisepunkten nicht geizt, ja, hat man dann halt auch schon eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, hey, ich kann in dem Spiel mir dann, oder an der Stelle kann ich mir dann schon mal einen Schnellreisepunkt klar machen, dann kann man halt hinterher immer wieder dahin zurückkehren. Dann braucht man natürlich diesen Fußmarsch auch nicht mehr auf sich nehmen.
Ja, das stimmt, genau. Und wir haben, ja klar, die Spielwelt ist nicht so groß. Das ist aber kein Negativpunkt, weil die ist ja derart vollgestopft mit allem möglichen Kram, aber auch nicht überstopft. Also man hat immer so kleine, da mal ein kleines Geheimnis, da ein Rätsel. Dann gibt's auch diese, ja, so ein bisschen Denksporträtsel, nenne ich es mal, so diese Merlins-Rätsel zum Beispiel, die sind auch sehr simpel nur gehalten. Also da muss man immer so eine kleine Aufgabe lösen. Die wird einem nicht direkt erklärt, die muss man halt irgendwie erkennen. Und auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die einfach zu lösen. Und ja, es sind einfach viele wunderbare kleine Aspekte in dem Spiel, die mir sehr gut gefallen haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und je nachdem, ne, wie lange man halt spielt oder wie lange man dran ist, wirkt dieser Zauber, also aus meiner Sicht der Spielwelt, auch wirklich sehr, sehr gut. Es kommt dann hinterher noch, das ist jetzt nur ein sehr milder Spoiler, kommen verschiedene Jahreszeiten, aber alles andere wäre halt auch völlig unsinnig, weil man einfach sehr schnell... Naja, ich glaube, es wird einem so quasi als ersten Satz gesagt, ja, man verbringt halt das letzte Schuljahr in Hogwarts, und dann ist es ja auch logisch, ne, dass da irgendwie Zeit vergeht, wobei die das bei dem Spiel auch nicht automatisch macht, also jetzt mal von Tag-Nacht-Wechsel abgesehen, sondern dann halt auch wie jede Entwicklung in dem Spiel von irgendwelchen Missionen dann quasi getriggert wird.
Ja, je nachdem, wie weit du eben der Story fortgeschritten bist, ändert sich halt die Jahreszeit, genau. Und andere schöne Aspekte, die manche Spieler oder Spielerinnen noch interessant finden könnten, sind vielleicht so eine Art Housing, nenne ich es mal. Also man bekommt den Raum der Wünsche, der ist auch nur für dich alleine da, also kein anderer Schüler interessiert sich dafür. Und den kannst du quasi wie eine eigene Wohnung einrichten. Und das ist jetzt ein Aspekt, der ist mir pups egal, aber man kann sich da schon sehr austoben mit Gegenständen zum Dekorieren, Schmücken und so weiter.
Ja, und man kann dann da auch, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man kann da auf jeden Fall auch sich bestimmte Ressourcen beschaffen, so mit verschiedensten Einrichtungen und so, die man da in den Raum der Wünsche packt, die einem dann halt hinterher auch noch weiterhelfen, die einem dann beim Brauen von Mega-Power-Tränken und so weiter helfen können. Und das muss ich sagen, finde ich auch klasse gemacht. Also dieser Spielaspekt, der hat auch so einen gewissen Echtzeitfaktor, über den sich viele Leute geärgert haben, was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, weil ich sag mal, wenn ich einen Trank braue und ich weiß, dieser Trank braucht, was weiß ich, 4 Minuten, ja, dann kann ich halt in diesen 4 Minuten halt auch 2, 3 andere irgendwie sinnvolle oder auch nicht so sinnvolle Sachen erledigen oder Und ich muss sagen, ich habe nie einen Punkt gehabt, wo ich jetzt irgendwas herstellen wollte und mir gedacht habe, oh scheiße, jetzt muss ich so und so lange hier einfach rumstehen, damit das endlich fertig wird. Also habe ich nie gehabt, weil dann habe ich halt andere Sachen gemacht.
Ja, man muss ja auch nicht warten. Man kann ja auch 2 Stunden später kommen, dann ist es auch fertig. Also Richtig. Meistens habe ich das genau so gemacht. Also ich habe das in Auftrag gegeben, bin dann wieder verschwunden, habe anderen Kram gemacht, und letztendlich sind die meisten Tränke auch nicht so akut, dass man die jetzt unbedingt braucht. Vieles kann man auch einfach kaufen, wenn man irgendwie keine Lust hat, das zu machen. Also man hat andere Möglichkeiten und Varianten auf jeden Fall auch zum Ziel zu kommen.
Genau das. Und wenn Tränke mal, ne, wie zum Beispiel der Mega-Power-Trank, natürlich eher vielleicht in höheren Dosen gebraucht werden, sage ich mal, das sind dann auch Dinger, die irgendwie 15 Sekunden brauchen, bis sie fertig sind. Also, ich sag mal, ich hab 2 so Tranktische bei mir gehabt und wenn ich Tränke so ein bisschen nachtanken wollte, dann habe ich es halt so gemacht, dass ich auf einen Tisch zweimal den Trank gestartet habe, auf dem nächsten Tisch zweimal den Trank gestartet habe und wenn ich damit fertig war, waren die beim ersten Tisch schon wieder fertig. Dann habe ich die eingesammelt und so weiter. So, und so hat man dann auch in kürzester Zeit, das Maximum sind 25 Tränke, hat man auch ganz schnell voll, wenn man das überhaupt will.
Na, also ja, daher. Genau. Ja.
Aber ich muss sagen, den Aspekt, den fand ich eigentlich wirklich überhaupt nicht nervig. Es war aber schon auch durchaus was, wo ich mir so gedacht habe, ne, das könnte vielleicht manchen Spielern dann nicht so gefallen, dass sie in Anführungszeichen warten müssen, weil ich glaube, solche Mechaniken heutzutage in Spielen halt auch dann direkt so an diese Idle-Games auf dem Handy erinnern, so nach dem Motto, ey, ne, du musst jetzt hier erstmal 3 Drachenjuwelen kaufen, damit du deinen Trank sofort kriegst. Sowas gibt's in dem Spiel nicht, keine Sorgen. Aber ne, so an sowas erinnert das vielleicht ein bisschen. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt. Wie gesagt, das ganze Spiel, das Kampfsystem ist auch, je nachdem wie man es spielt, durchaus nicht ganz unkomplex. Aber man kriegt super erklärt, man hat am Anfang nochmal diese Duellmission, die einem einfach auch nochmal sehr dazu dienen, sich das ein bisschen mehr zu verinnerlichen und so. Und ich muss sagen, also für mich, es hat sich angenehm wuchtig angefühlt, wenn man so Angriffszauber gewirkt hat und so. Ich fand das schon durchaus immersiv und hab da meinen Spaß dran gehabt.
Ja, aber man gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu spielen. Also man hat ja mehr als genügend Zauber, um Gegner irgendwie zu eliminieren oder zu schwächen oder man schweben lassen oder sonst wohin zu schleudern. Und da kann man ja auch eigentlich ja wild durcheinander würfeln, nach dem eigenen Spielstil anpassen. Und da gibt's eben nicht nur die eine Möglichkeit, sondern auch da kann man das irgendwie schön ja anpassen an seinen eigenen Spielstil. Es ist eigentlich, wenn man es so sieht, am ehesten noch ein Open World Diablo als irgendwie ein richtiges Rollenspiel. Also man läuft rum, killt Monster, plündert Truhen und kriegt jede Menge Loot. Also man wird richtig zugeschissen mit Loot und das meiste davon vertickt man dann irgendwo oder zerlegt es. Aber ja, so ist es für mich eigentlich ein wirklich unterhaltsames Spiel, das ja auch diesen geraden Erkundungsaspekt, Sammelaspekt und so bei mir getriggert hatte. Und dieser Rollenspielmoment, den ich eigentlich anfangs ja auch erwartet habe, der dann leider so ein bisschen untergegangen ist, wie schon erwähnt. Also da spielt keine Rolle, was man in den meisten Fällen in Dialogen sagt. Und letztendlich habe ich mich damit aber eingefreundet und habe ja trotzdem sehr viel Spaß mit dem Spiel.
Ja, und man muss einfach sagen, ne, so wer den Nerdcast schon länger hört, weiß, ich habe ja selbst vor ein paar Jahren überhaupt die Harry Potter Filme zum ersten Mal gesehen und von daher, ich bin natürlich jetzt nicht der mega ultra Harry Potter Fan oder so, aber ich muss halt sagen, das Spiel lebt, auch wenn da durchaus kritische Stimmen anderer Meinung sind, aber dieses Spiel und dieses Spielerlebnis lebt aus meiner Sicht auch absolut von dieser Wizarding World und davon, dass man halt auch immer mal wieder Parallelen so zu den Filmen erkennt, ne, jetzt sei es bei den Tierwesen und so weiter. Es gibt aber halt auch, muss man dazu sagen, es gibt halt auch immer mal so Sachen, die anders gelöst sind, also auf die ich auch teilweise gar nicht selber gekommen bin, von denen ich auch von anderen nur gehört habe, die sich darüber beschwert haben, aber so ein Detail, was mir da so in den Kopf kommt, ist die große Treppe, die im Spiel anders gelöst ist als in den Filmen, aber ganz ehrlich, das ist mir halt nicht mal aufgefallen. Das ist eine riesengroße magische Treppe. Wie sie gelöst ist, seht ihr selber in den Spielen oder habt ihr gesehen, wenn ihr es schon gespielt habt. Und ich find's trotzdem cool gelöst. Es ist halt eine magische Treppe. So, es erfüllt für mich so diesen Effekt, so hey, du fühlst dich da jetzt in einer magischen Welt und so. Ja, und das ist eigentlich für mich halt auch so der hauptausschlaggebende Punkt von dem Spiel. Natürlich ist es eine total oberflächliche magische Welt, was jetzt so die Reaktion auf einen selbst als Spielfigur angeht. Aber ich sag mal, ich habe vorher, muss ich auch dazu sagen, außer vielleicht mal ein Lego Harry Potter oder so, habe ich noch nie ein Harry Potter Spiel gespielt. Von daher habe ich damit keine Vergleiche. Aber ich muss sagen, wenn ich mir auch so ein bisschen überlege, was haben sie mit diesem Spiel vorgehabt, was für eine Zielgruppe haben sie angepeilt, glaube ich einfach, das hätte man nicht viel besser machen können.
Ja, also klar, man hätte das Spiel mehr rollenspielig machen können. Man hätte noch ein Dating-System einbauen können, wie es andere große Rollenspiele haben. Man hätte wirklich Entscheidungen machen können, die wirklich einen Einfluss auf die Spielwelt haben. Aber ich glaube, dann wäre das Spiel noch 3 Jahre länger in der Entwicklung gewesen. Vor allem so viele Charaktere, wie hier letztendlich auch vorkommen. Ist das Spiel, wie es geworden ist, auch ganz gut. Also man darf halt wirklich kein komplett ausgearbeitetes Rollenspiel erwarten, das irgendwie sehr tiefgründig ist. Dann kann man nur enttäuscht werden.
Ja, aber also ich glaube einfach, Man wird mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Spaß haben. Man muss sich ja vorsichtig sein, wie ich jetzt meine Worte wähle. Ne, weil ich sag mal, natürlich wird es Leute geben, die Harry Potter lieben und die dieses Spiel abgrundtief scheiße finden. Aber ich glaube, das wird schon echt der geringste Teil sein. Also ich glaube, ne, gerade wenn man mit dieser Welt was anfangen kann, dann steht eigentlich nichts im Weg, auch Spaß mit diesem Spiel zu haben. Also selbst wenn man mit Open-World-Games grundsätzlich nicht sowas anfangen kann, vieles in dieser Open-World muss man nicht machen. Das ist mehr oder weniger optional. Und von daher, glaube ich, wird man da dann auch nicht wirklich ein Problem haben. Und das Einzige, wie gesagt, also der einzige Kritikpunkt so aus meiner Sicht ist wirklich ein bisschen diese Oberflächlichkeit. Aber ich sag ja, es ist halt auch auf ein sehr mainstreamiges Publikum ausgerichtet, das eben gar nicht so eine Vielschichtigkeit haben will. Und von daher ist das, glaube ich, eigentlich genau das perfekte Maß an Oberflächlichkeit, weil der Mainstream-Spieler oder die Mainstream-Spielerin wird davon nicht abgeschreckt. Und ja, Leute, die wie wir mehr spielen und häufiger spielen, haben ja auch ihren Spaß damit. Von daher, sage ich mal, an der Stelle alles richtig gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, man kann kritisieren, man kann auch einiges kritisieren, aber man kann es auch sein lassen und einfach Spaß haben mit dem Spiel, wie es so ist einfach. Und dann hat man auch Spaß damit. Man darf halt nur nicht mit der falschen Erwartungshaltung rangehen.
Wie so häufig. Erwartungsmanagement ist alles.
Tja. So ist es.
Ich sag mal, um jetzt diese Überleitung mal zu nutzen, ich hätte gar nicht erwartet, dass wir auf 55 Minuten kommen bei dieser Folge. Sind wir aber doch. Aber ich glaube, jetzt haben wir eigentlich so die Aspekte, die uns an dem Spiel interessiert haben und Spaß gemacht haben und auch die wir kritikwürdig finden, glaube ich, recht umfassend beschrieben. Oder wie siehst du das?
Sehe ich auch so. Eine Frage hätte ich noch an dich. Ich meine, du hast ja auch die Filme gesehen, hattest da unerwartet viel Spaß mit und auch jetzt das Spiel. Lag wahrscheinlich auch mit daran, dass du die Filme gesehen hast, um überhaupt Interesse an dem Spiel zu haben. Deswegen meine Frage jetzt, würdest du, wenn es sowas gäbe, ein Twilight- oder Underworld-Spiel spielen?
Oh Gott. Also ein Twilight-Spiel, jetzt nicht mal in Bezug auf die Filme an sich, aber alleine so von der Richtung in die Twilight-Spiele gehen möchten. weil ganz ehrlich, das könnte ja quasi nur eine Dating-Sim mit irgendwas dabei sein. Also anders geht's ja schon fast nicht. Und Und ich sag mal, ja, ein Underworld-Spiel, ich sag mal, ein Underworld-Spiel müsste mehr Budget haben, als ein Underworld-Spiel das verdient hätte. Dann würde ich das spielen.
War natürlich nur eine Gag-Frage jetzt am Ende, aber ja, damit beschäftigen wir uns jetzt als nächstes wieder.
Genau. Ne? Und ja, wie sieht's bei dir aus? Würdest du dir sowas antun?
Also ein Twilight-Spiel, es hängt sehr davon ab, was es wäre. Wenn es so ein Dating-Sim wäre, ich nenne es jetzt mal an der Stelle, weil wir uns sehr oft Streams von Bambi angucken, wenn es so ein Bambi-Twilight-Spiel wäre, wo man einfach nur Dialoge durchklickt und Entscheidungen trifft, dann nein. Aber wenn da so ein bisschen Action mit drin wäre und es wäre so ein bisschen Open World und man trifft hier Wölfe und da Vampire und man würde quasi hier Bella, die blöde Kuh und den ganzen anderen Heinis da gar nicht treffen, dann könnte das vielleicht sogar interessant sein.
Also quasi Twilight, aber 100 Jahre vor Twilight.
Twilight Light, genau. Also Twilight.
Ja. Ja. Eieiei. Ja. Sag mal, in diesem Sinne, es tut mir sehr leid, dass ihr das jetzt noch mit anhören musstet, aber nein, vielen Dank an euch Zuhörende für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dran. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, na, vielleicht haben wir euch ein bisschen neugierig gemacht und ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall unsere Mission erfüllt, nicht großartig zu spoilen und ja, dafür auch nochmal vielen Dank an dich, Kai.
Ben, bitte. Ben Trüger.
Ja, ja. Herr Trüger. Genau. Ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.